herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie gekommen sind heute Abend. Ja, jetzt würde ich mir schon gleich zwei Fragen stellen. Aber nehme ich gerne zur Stellung, bevor ich dann gleich ins Thema einsteige. Meine 3 Jahre bei der Versicherung oder Rückversicherung waren eine gute Zeit, aber letztlich dem Umstand geschuldet, dass ich hatte nach meinem VWL-Studium im Bereich Wirtschaftsethik promoviert und von da ist dann der Übergang ins Hochschulleben gar nicht so einfach oft, ne, weil es man so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Also das war zum Teil dessen geschuldet, aber ich fand es auch ganz interessant, Erfahrungen zu sammeln in der Wirtschaft, im Unternehmen. Es war eine ganz gute Zeit und außerdem eine Voraussetzung, also Erfahrung außerhalb der Wissenschaft ist Voraussetzung überhaupt an einer Hochschule in Deutschland berufen zu werden als Professor. Das hat sich insofern auch ganz gut gefühlt. Genau. Und das Sprichwort ist eigentlich auch schon, oder gibt mir Gelegenheit, einen Sachverhalt oder eine Differenzierung vorzunehmen, weil Glück im Deutschen, besonders im Vergleich mit anderen Sprachen, 2 Bedeutungen hat. Und auch in dem Sprichwort ist das die Bedeutung eher des Zufallsglücks, ne, Glück zu haben, im Gegensatz zu glücklich zu sein. Ja, und im Englischen zum Beispiel hat man dann 2 Wörter und in anderen Sprachen, also auf Englisch wäre Happiness eben glücklich sein, ne, und Glück haben wäre Luck. Und von daher ist das im Deutschen sozusagen ja, manchmal sozusagen schwierig oder es besteht die Tendenz, das manchmal ein bisschen zusammenzuwerfen. Und das Sprichwort, ich glaube, das stimmt leider auch nicht immer, denn Arbeit hilft wahrscheinlich oft, aber auch nicht immer. Aber ist von daher vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ich möchte überhaupt einsteigen, bevor ich loslege, mit einer kleinen Frage an Sie, die ich gerne mit einem technischen Hilfsmittel durchführen will. Aber nur falls die allermeisten von Ihnen ein Smartphone dabei haben, mit dem Sie auf einer Internetseite etwas anklicken können. Wer hat denn kein Smartphone dabei, mit dem er eben ins Internet gehen könnte? Okay, dann würde ich darauf verzichten und die Frage einfach so stellen. Das geht eigentlich auf. Bitte lassen Sie sich aber nur nicht davon beeinflussen, ob vor Ihnen jetzt viele oder wenig Änderungen hochgehen. Ich habe die Fragen auch so mitgebracht, das heißt, Sie können jetzt diese Instruktionen ignorieren. Das ist einfach ein Dienst, auf dem man dann im Internet diese Fragen beantworten kann. Und zwar sind das diese Fragen. Sie müssen sich auch jetzt nicht Gedanken machen, was das denn jetzt mit dem Thema zu tun hat. Da komme ich dann gegen Ende des Vortrags nochmal drauf zurück. Und zwar die erste Frage, wie wichtig ist es für den Wohlstand in Deutschland, Ihrer Ansicht nach, bei Elektromobilität und Digitalisierung international vorne mitzuspielen? Noch nicht beantworten, weil ich Sie bitten möchte, auch die zweite schon durchzulesen, die ganz ähnlich ist. Halten Sie es für wünschenswert, dass Deutschland bei Elektromobilität und Digitalisierung international vorne mitspielt? Ja? Ich könnte mal kurz überlegen, wofür Sie jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Fragen ist und wie Sie das beantworten würden. Und ich würde dann jetzt Sie 3 Fragen stellen, nämlich stimmen Sie der ersten Aussage weitgehend zu, stimmen Sie da eher nicht zu oder sind Sie da eher indifferent, also dass Sie sagen, ja, ich kann mich da nicht festlegen oder ich halte das weder für besonders wichtig noch für besonders unwichtig. Und bei der zweiten Frage würde ich Sie dann auch diese 3 Fragen stellen. Ja, und bitte einfach nur ein Handzeichen. Wer ist denn der Ansicht, bei dem ersten Punkt, das ist nicht wichtig für den Wohlstand in Deutschland. Dann frage ich, wer ist da eher gleichgültig und denkt, das ist jetzt weder besonders wichtig noch besonders unwichtig? Okay, und wer ist der Ansicht, das ist relativ wichtig, doch ziemlich wichtig oder besonders wichtig? Okay, vielen Dank. Das war jetzt grob geschätzt, so 3/4, eher noch mehr als 3/4, die der Ansicht sind, dass es doch besonders wichtig wäre. Bei der zweiten Frage, wer ist der Ansicht, wer hält das für nicht wünschenswert, dass Deutschland da vorne mitspielt? Wer ist da indifferent, wem ist das relativ egal, in dem Sinne, dass es weder besonders wünschenswert ist, noch das Gegenteil? Okay, vielen Dank. Und wer ist der Ansicht, das ist wünschenswert? Okay, gut, vielen Dank. Das heißt, bei beiden Fällen, ich meine, das hätte mich auch überrascht, wenn es jetzt anders wäre, aber es war eine sehr deutliche Mehrheit in beiden Fällen zustimmender Antworten. Wie gesagt, ich komme da später nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt mit einer anderen Überlegung anfangen und mit einer anderen, mit einem anderen Autor. Ich muss gerade eine Stunde, ne? Weil die eine andere Zeit runterzählt, aber ungefähr. Und zwar gibt es einen einigermaßen bekannten Text von John Maynard Keynes, dem sehr großen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, der in einem Text mit dem Titel, auf Deutsch übersetzt, Ökonomische Möglichkeiten für unsere Enkelkinder, das ist ein relativ kurzer Text, ich glaube 10 Seiten oder so, in dem er sich die Frage stellt, was wird denn so in 100 Jahren sein? Und dann, und den Text hat er 1928 geschrieben, das heißt, wir sind in 10 Jahren, das sind die 100 Jahre vorbei. Und er hat gesagt, man kann davon ausgehen, dass bis dahin unsere Produktivität und letztlich dann das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, sozusagen die Kaufkraft, im Durchschnitt um das 7-fache steigen wird. Damit liegt er ziemlich genau richtig. Das ist bis jetzt ziemlich genau auch eingetreten. Oder in 10 Jahren kann man damit rechnen, dass man doch relativ genau ist. In England jetzt meinetwegen, in Deutschland ist es nicht ganz anders. Und da schreibt er, ich habe jetzt nur ein paar Fragmente daraus genommen, er sagt, das ökonomische Problem dürfte in 100 Jahren gelöst sein. Was auch immer er genau damit meint, das definiert er nicht, aber das ökonomische Problem, ne? Sich abarbeiten zu müssen, überhaupt so ein bisschen seine Familie durchzubringen, kann man sich vielleicht darunter vorstellen. Dann redet er von einem Zeitalter der Freizeit und des Überflusses, was er für also 2028 vorhersieht und stellt sich vor, dass die Menschheit dann in 3-Stunden-Schichten arbeitet, beziehungsweise in einer 15-Stunden-Woche hat. Ja? Also sollte er recht haben, haben wir in 10 Jahren weniger als oder mehr als eine Halbierung unserer regulären Arbeitszeiten, wird so natürlich nicht eintreten. Okay. Das nur sozusagen als Horizont und vielleicht, wenn man sich fragt, wie denken wir denn über wirtschaftlichen Fortschritt nach? Wenn wir uns heute befragen, wenn man Leute befragt, was glauben Sie denn, wenn die Wirtschaft nach wie vor pro Jahr um 2-3% wächst oder vielleicht auch nur ein bisschen weniger, 1-2%, wo stehen wir denn dann rein materiell gesehen in 100 Jahren? Ja, ohne vielleicht die Bedenken, die man haben könnte, was ökologische Folgen und so angeht. Dann würde man vielleicht ganz ähnlich denken und sagen, ja, dann nehmen uns doch die Maschinen die Arbeit ab, die künstliche Intelligenz, dann müssen wir doch wahrscheinlich nicht mehr so viel arbeiten und so weiter. Nur warum sollten wir da richtiger liegen als Keynes, der wirklich ziemlich geniale, weitsichtige Ökonom vor knapp 100 Jahren? Vielleicht würden wir uns eben genauso täuschen. Ja. Okay, verglichen damit geht es uns heute vielleicht nicht ganz so gut, wie Keynes das vorhergesehen hat. Aber wenn man sich fragt, wo stehen wir, damit möchte ich jetzt weitermachen, also wo stehen wir denn heute? Wie gut oder schlecht geht es uns als Gesellschaft und vielleicht auch dem Planeten und der Menschheit? Kann man einmal schon konstatieren, und ich glaube, es ist auch wichtig, das anzuerkennen, bei aller Skepsis und vielleicht Ängsten, Bedrohungen, die man sieht, dass es über jetzt zum Beispiel den Zeitraum von 100 Jahren einfach sehr viele Verbesserungen gegeben hat, die auch mit Wirtschaftswachstum zu tun haben. Nicht ausschließlich, aber auch ganz sicher begünstigt. Die Lebenserwartung ist sehr stark gestiegen in den letzten 100 Jahren in allen, fast allen Ländern wirklich, auch und gerade auch in Entwicklungsländern. Gesundheit, die gesundheitliche Situation hat sich verbessert. Ja, wir können einfach zum Beispiel auch Schmerzen viel besser behandeln und solche Dinge. Ja. Soziale Sicherungssysteme gibt es heute in mehr Ländern als damals und die sind besser, robuster. Wir haben einfach auch im Vergleich zu vor 100 Jahren mehr Freizeit. Die Arbeitszeit ist geringer geworden, zumindest in Europa, in Westeuropa, in Deutschland. Haben wir einfach mehr Freizeit und können über die besser verfügen. Und die lokale Umwelt ist in vielen Fällen besser geworden. Die Wasserqualität in unseren Flüssen, die Luftqualität, da gibt es noch was zu verbessern, aber die ist deutlich besser als zur Zeit der Industrialisierung in den Städten zumindest. Das sollte man im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall. Aber das Bild wird getrübt durch verschiedene Dinge. Einmal natürlich negative Entwicklungen in einigen Bereichen. Die will ich jetzt nicht aufzählen, das kann ich natürlich genauso aufzählen wie die Verbesserungen. Aber Einsamkeit ist ein zunehmendes Problem. Ausgrenzung aufgrund auch von sozioökonomischer Ungleichheit, berufliche Überlastung von vielen Menschen und natürlich die globale Umwelt. Alles, was sozusagen uns nicht vor Ort betrifft an Umweltbelastungen, das kümmert uns eben längst nicht so sehr. Und damit sozusagen diese Entwicklung, gerade natürlich was Klimawandel angeht, aber auch einige andere, sind natürlich zu Recht ganz oben auf der Agenda von, ja, in der Wissenschaft und in der Politik so langsam auch. Dann auch, wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet und sich nicht fragt, geht es uns denn besser als vor 100 Jahren oder als vor wie viele Jahren auch immer, sondern sich fragt, geht es uns denn und leben wir so gut und werden wir den Schwächeren auch so gerecht, wie wir es tun müssten, angesichts auch, wie wir es könnten, angesichts unserer Möglichkeiten, dann ist, glaube ich, das Resümee ziemlich negativ. Ja, wenn man sich vorstellt, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich hätten, wie viel Reichtum und Wohlstand es eigentlich gibt und wie ungleich der verteilt ist und auch wie wenig wir und wie viele Probleme wir eben nicht gelöst bekommen, wie zum Beispiel Einsamkeit oder wenn man einfach so an Dinge denkt wie Mobbing und Depressionen und so weiter, da wie lange jemand warten muss auf eine Psychotherapie und so weiter oder wie schwer wir es Menschen mit Behinderungen machen, von der Krankenkasse einen Rollstuhl bezahlt zu bekommen und all ja, solche Dinge, wo man sich denkt, eigentlich in so einer wohlhabenden Gesellschaft dürfte das doch eigentlich nicht mehr so sein. Und was das Bild auch noch entscheidend trübt, ist eben, was hier schon ein bisschen anklang, ne, bei der globalen Umwelt, dass wir einen Großteil der Kosten unserer Errungenschaften externalisieren. Das heißt, wir profitieren von unserem hohen Lebensstandard, aber wälzen einen großen Teil der negativen Folgen davon, Umweltfolgen insbesondere auf künftige Generationen ab oder auf das Ausland, auf Menschen, die nicht in Deutschland leben. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, wirklich sich ein Urteil zu bilden, inwiefern leben wir auf Kosten von den Menschen, die in Indien unsere Jacken zusammennähen, oder inwiefern ist es auch zu deren Vorteil und so weiter. Das ist, so will ich jetzt auch nicht groß thematisieren, ich will nur sagen, es gibt das ganz klar, also man kann glaube ich nicht bestreiten, dass wir auch Menschen in anderen Ländern Kosten aufbürden und auch in Handelsbeziehungen oft unfair agieren und so weiter. Ja, also wir stehen, ne, uns geht es glaube ich gerade in Deutschland in den letzten Jahren in vieler Hinsicht viel besser als jemals, aber das ist ungleich verteilt und es geht auf Kosten anderer. Das heißt, die Gerechtigkeit sowohl im Hinblick auf die Zukunft als auch im Hinblick auf Menschen in anderen Gesellschaften lässt da glaube ich sehr zu wünschen übrig und darauf komme ich später auch nochmal zurück, aber genau, erstmal ganz grundsätzlich, wenn man sich fragt, wie kann man denn überhaupt die ethische Qualität einer Wirtschaftsordnung beurteilen? Wonach kann man denn da gehen? Der Maßstab, der meistens herangezogen wird, um gerade auch Länder zu vergleichen und Fortschritt zu messen, ist der Wirtschaftswachstum bzw. das Bruttoinlandsprodukt, was man dann zwischen Ländern vergleicht. Da gibt es ganz raffinierte Methoden, das zu berechnen und auch die Kaufkraft der Währung zu berücksichtigen, um dann zu einer Zahl zu kommen, die dann sagt, ja, in Deutschland ist der Lebensstandard genau doppelt so hoch wie jetzt meinetwegen in Portugal oder sowas. Aber das ist natürlich viel zu wenig, ja, nur zu sagen, okay, wie viel können denn im Durchschnitt die Leute dann Sachen kaufen oder wie wird dort produziert. Wenn man wirklich die ethische Qualität umfassend betrachtet, man muss natürlich ein paar Schritte erstmal zurückgehen und gucken, worauf kommt es denn an? Ja, und auch da kann man sozusagen gibt es einerseits auf dem einen Extrem die Sichtweise der Wirtschaftsordnung, da liegt ganz vieles im Argen, das ist zutiefst ungerecht und zerstörerisch, ne? Ausbeuterischer Raubkapitalismus als Stichwort. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, ja, das ist ja Jammern auf hohem Niveau, Umweltprobleme gab es auch früher und guck mal, wie gut es uns geht, wie lange wir leben, welche Lebensqualität wir haben, wie viel Freizeit wir genießen, welche Bildungschancen wir heutzutage haben in vielen Gesellschaften. Also auch da ein ambivalentes Bild. Aber was, glaube ich, entscheidend ist erstmal, was ich schon kurz sagte, ist, dass die ethische Bewertung eben nicht eine Frage sein kann des Ausmaßes historischer Verbesserung. Also einfach nur zu sagen, es geht uns besser als früher, kann nicht zufriedenstellend sein. Ja. Sondern man muss letztlich sich fragen, ist denn die Art und Weise, wie wir von unseren Möglichkeiten, unserer Freiheit Gebrauch machen, ist das gerechtfertigt? Ja. Eine große Kontroverse in Fachkreisen war zum Beispiel bei den Millennium Development Goals, wo es um Reduzierung der absoluten Armut ging und die Vereinten Nationen und viele Länder haben sich eben dann beglückwünscht, dass sie dann dieses Ziel erreicht hatten, die absolute Armut zu halbieren über die 15 Jahre. Aber Kritiker wenden, denke ich, zu Recht ein, das kann ja sozusagen, dazu darf man sich noch nicht beglückwünschen, dass immer noch fast 1 Milliarde Menschen in absoluter Armut leben, obwohl wie die Möglichkeiten haben, das abzuwenden. Ja? Also dann kann man zwar sagen, okay, eine Verbesserung ist besser als eine Verschlechterung, aber ob das hinreichend ist oder ob das dann und die Art und Weise, wie wir heute leben, ob das gerechtfertigt ist, ist nicht schon dadurch beantwortet, dass wir sagen, es gibt heute weniger Menschen, die Hunger leiden, als vor 20 Jahren. Ja. So, das heißt, man muss, und das kann man dann auf individuelles Handeln beziehen, auf kollektives Handeln beziehen. Bei kollektiven Handeln wird es natürlich oft schwierig, weil wir da nur schwer Einfluss drauf nehmen können und die Systeme und die Demokratie sehr träge ist, aber letztlich muss das ja die Frage sein. Ja. Ist die Art und Weise, wie wir von unserer Freiheit Gebrauch machen, so rechtfertigbar? Und wenn man sich das fragt, dann muss man, denke ich, immer systematisch auf zwei Dimensionen Bezug nehmen und die erschöpfen dann eigentlich auch die Perspektiven. Nämlich einerseits die Sinnfrage, also ist denn die Art und Weise, wie wir unsere, oder wie wir wirtschaften jetzt in diesem Fall, zuträglich für ein gutes Leben? Also produzieren wir zum Beispiel Güter, die tatsächlich sinnstiftend sind? Ja, oder produzieren wir nur Spielautomaten und Waffen und solche Dinge, wo man zum Schluss kommt, ja, das ist keine gute Verwendung der Ressourcen, ja, weil es eben nicht das ist, was einem guten Leben dienlich ist oder was jedenfalls an vorderer Stelle stehen sollte. Das ist also die teleologische Dimension, die Frage sozusagen, was ist, sollte denn das Ziel sein für ein individuell, aber auch als Gesellschaft, wenn man jetzt technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt hat, wozu sollte das denn dienen? Gut, das ist, komme ich schwerpunktmäßig auch gleich wieder darauf zurück. Die andere Dimension, auf die ich heute nicht so sehr eingehen möchte, ist die der Gerechtigkeit. Und die ist, denke ich, erstmal wirklich eine andere Kategorie. Die haben natürlich miteinander zu tun, die Sinnfrage und die Gerechtigkeitsfrage. Aber bei der Gerechtigkeitsfrage, die kann, taucht nicht wirklich als Ziel, ja, denn Ziel zu sagen, stellen Sie sich vor, eine Gesellschaft sagt, wir, das Einzige, was uns interessiert, ist, ob es gerecht zugeht, aber wenn es den Menschen am Ende nicht gut geht, in einer gerechten Gesellschaft, was durchaus sein kann, da komme ich jetzt drauf, dann taugt das nicht wirklich als Ziel. Das heißt, man muss eigentlich sich fragen, wozu soll denn die Gerechtigkeit sozusagen dienen? Ne? Welche Rechte wollen wir denn eigentlich schützen? Ja, und dann sind das eben Rechte für Menschen, dies und jenes zu erreichen, sich zu entfalten, frei zu sein und vielleicht glücklich zu sein. Nur um das ein bisschen zu illustrieren, was ich damit meine, warum das auch zwei separate Dimensionen sind. Man kann sich zum Beispiel eine Gesellschaft vorstellen, in der das gute Leben relativ weit erfüllt ist, es aber ungerecht zugeht. Das heißt, eine Gesellschaft, in der alles, wenn man drauf guckt, ziemlich zum Besten steht. Den Menschen geht es gut, und nicht nur materiell, sondern auch in anderer Hinsicht. Aber dieser Wohlstand geht auf Kosten anderer Länder oder der Menschen in anderen Ländern. Dann würde man sagen, ja, das ist zwar in der Hinblick auf deren gutes Leben sehr gut zu beurteilen, aber im Hinblick auf die Gerechtigkeit sehr negativ. Ja. Das wäre also insgesamt dann nicht erstrebenswert. Insgesamt wäre die ethische Qualität solch einer Wirtschaftsordnung zu kritisieren. Und auf der anderen Seite ist auch eine Gesellschaft denkbar, in der es sehr gerecht zugeht, weil also niemandem Vorwurf machen kann, ungerecht zu handeln oder auf Kosten anderer zu leben. Das ist aber trotzdem nicht gut. Das ist nämlich zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der die von einer schweren Epidemie heimgesucht wird, in der viele Menschen an Krankheiten leiden, sterben, ist aber niemandem die Schuld zu geben ist, weil es nun mal ein Naturereignis über die Menschen kommt. Also auch da würde man sagen, die ethische Qualität dieser Gesellschaft lässt auch zu wünschen übrig, weil die Menschen nicht lange leben, weil sie viel leiden und so weiter. Ja, weil dann also die erste Dimension nicht erfüllt ist. Und darauf möchte ich jetzt vor allem eingehen. Die Sinndimension. Und da gibt es schon seit inzwischen über 70 Jahren eine empirische Glücksforschung, die eben versucht, die insgesamt betrachtete Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Leben zu erfassen. Ja? Da kann man sich natürlich fragen, ja, wie geht das? Aber es gibt eben regelmäßige Umfragen. Und in der EU wird das in allen EU-Mitgliedsländern zweimal im Jahr auch erhoben. Das heißt, die Daten sind alle auch frei verfügbar, relativ aktuell. Und da wird diese Frage gestellt in dem Eurobarometer. Sind Sie insgesamt gesehen mit dem Leben, das Sie führen, sehr zufrieden, ziemlich zufrieden, nicht sehr zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden? Und diese Frage wird auch von fast allen beantwortet. Es gibt immer nur so 2% etwa der Befragten, die sich da nicht festlegen können, die die Frage aus irgendeinem Grund nicht beantworten. Den meisten scheint das nicht allzu schwer zu fallen. Es gibt auch viele Studien, die das bestätigen. Und natürlich kann man sozusagen, darf man ruhig auch skeptisch sein, wie valide, wie zuverlässig diese Daten sind, aber auch wenn natürlich für den Einzelnen, der zwischen 2 und 3 schwankt, der sich vielleicht dann irgendwie mehr oder weniger willkürlich entscheidet für jetzt eine Antwort, im Großen und Ganzen über jetzt Tausende von Befragten in seiner Studie betrachtet, gibt es normalerweise keine Probleme. Es gibt da auch dann wissenschaftliche Kriterien für solche Antworten und da zeigt sich, dass diese Antworten doch recht zuverlässig sind und man die auswerten kann. Und auch die Muster, die sich dann in der Auswertung zeigen, sind sehr ähnlich. Und da möchte ich jetzt Ihnen ein paar dieser Ergebnisse vorstellen. Insbesondere natürlich, wie das Einkommen mit dem Glück zusammenhängt. Ja? So, hier sehen Sie den Zusammenhang zwischen dem Einkommen und auf dieser Achse und der Lebenszufriedenheit auf der senkrechten Achse in Deutschland. Das sind Daten von 2010, das ist jetzt so zu lesen. Also hier sind 1.000 Euro, 2.000 Euro Monatsnetto-Haushaltseinkommen pro Kopf. Naja, das ist der Median, das ist also in Deutschland das typische Netto-Haushaltseinkommen pro Kopf. Hört sich vielleicht ein bisschen wenig an, aber so wirklich pro Kopf gedacht. Also für einen 4-Personen-Haushalt müssen wir das so dann mal 3 nehmen ungefähr. Müssen, ne? Und dann sehen Sie hier, Sie müssen erstmal eigentlich nur auf die Linien hier achten, wie das Verhältnis ist. Und die zeigen erstmal grundsätzlich, je höher das Einkommen einer Person, umso höher ist der Wert, den die Person angibt bei dieser Befragung. Ja. Und der Zusammenhang ist aber stärker im unteren Bereich, also unterhalb des mittleren Einkommens, als im oberhalb davon. Das heißt also, wenn man nur pro Kopf 500 Euro im Monat zur Verfügung hat, dann macht es einen deutlich größeren Unterschied, ob man noch 100 Euro dazu bekommt, als wenn man schon 3.000 Euro im Monat zur Verfügung hat. Dann machen 100 Euro nicht so einen großen Unterschied für die Lebenszufriedenheit. Ist jetzt nicht besonders verwunderlich. Was aber vielleicht schon, ich meine, das ist natürlich eine Betrachtungsweise, aber der Effekt, ob man jetzt 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, ist dann begrenzt. Dann geht man eben von 7,5 irgendwann Richtung 8. Ja, das ist also kein Riesensprung, sondern eine Verdopplung von 2.000 auf 4.000 bedeutet eben dann eine Verbesserung der zu erwartenden Lebenszufriedenheit um diese 0,5 Punkte auf in diesem Fall einer 10er-Skala. Worauf ich auch noch aufmerksam machen möchte, ist, dass die Skala hier erst bei 4 beginnt, so ist sie hier dargestellt. Die geht natürlich bei 0 los. Das heißt, im Mittel sind auch die ärmsten oder die untersten Einkommensgruppen geben immer noch einen Wert über dem Mittelwert dieser Skala an. Die sagen also nicht, dass sie unglücklich sind, dass sie unzufrieden sind, sondern sie sagen auf einer Skala von 0 bis 10 sind sie im Mittel oder im Durchschnitt dieser untersten Einkommensgruppen immer noch bei einer 6. Okay. Das ist, glaube ich, schon bemerkenswert und widerspricht auf jeden Fall dem Kulturpessimismus zu sagen, na, wir sind alle traurig und depressiv oder so etwas. Ne? Und Wohlstandsgesellschaften sind, die Menschen dort sind unglücklicher als Menschen in einem Land wie Bhutan. Das stimmt so nicht. Auch es gibt ein paar Daten für Bhutan, die liegen in etwa im deutschen Bereich. Also Deutschland, da komme ich gleich noch zu, liegt, glaube ich, etwas höher als Bhutan im Mittelwert. Okay, so viel dazu. Die Kreise, ne, falls die Frage auf die Kreise stehen, aber nur da, wie viele Menschen dahinter stehen. Das ist alles. Dieser Kreis steht eben für die Einkommensbezieher zwischen vielleicht 350 und 450 Euro und da stehen dann so viele Personen, wie die Größe des Kreises angeht. Okay, hier oben hat man einfach sehr, sehr wenige Menschen, die in diesem, das ist vom sozioökonomischen Panel, eine deutsche Erhebung, da hat man einfach sehr, sehr wenig Leute in diesen ganz hohen Einkommensgruppen, deswegen ist das leider auch nicht so aussagekräftig, was hier oben passiert. Okay. Um bei dieser individuellen Betrachtung zu bleiben, ja, was jetzt für eine Einzelperson für die Lebenszufriedenheit ausschlaggebend ist, gibt es oder kann man relativ klar angeben, welcher Anteil der Unterschiede in der Lebenszufriedenheit wodurch zu erklären sind. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bekomme gesagt, es gibt Frau Meier und Herr Müller und was musst du denn wissen, um vorherzusagen, wer von den beiden glücklicher ist? Ja? Dann ist das, was einem am allermeisten weiterhilft, nicht das Einkommen, sondern die Persönlichkeit. Ja, wenn ich also die bekannten psychologischen Persönlichkeitsmerkmale kenne, also sowas wie gerade bei Lebenszufriedenheit Neurotizismus bzw. Ausgeglichenheit und als zweites Extrovertiertheit oder Introvertiertheit, dann kann man schon ganz gut raten, dass jemand, der eher extrovertiert und ausgeglichen ist, zufriedener ist als jemand anders. Ohne zu wissen, wie viel die Leute verdienen oder andere. Da hat man schon 50% der Varianz erklärt, ist das dann statistisch gesprochen. Und ein Teil der Persönlichkeit korreliert einfach sehr stark mit der genetischen Ausstattung. Das findet man in Zwillingsstudien, dass dort auch eineiige Zwillinge, die getrennt voneinander aufwachsen, erstaunlich ähnlich sind in vielen Dingen, eben auch in der Lebenszufriedenheit. Dann der zweite große Block sind Lebensumstände insgesamt, ohne das Einkommen, also sowas wie Lebenssituation, Gesundheit und zum Geschlecht spielt kaum eine Rolle, Alter spielt ein bisschen eine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, sind soziale Beziehungen, also wird auch gefragt, wie viele gute Freunde haben sie, auf die sie sich verlassen können und so weiter. Und das ist dann der zweite große Block. Und das Einkommen, kann man natürlich ein bisschen dazuzählen zu den Lebensumständen, ich habe es aber jetzt nochmal hervorgehoben, trägt nur einen ganz kleinen Teil dazu bei, das zu erklären. Also wenn ich von zwei Personen nichts weiß, nur dass die eine 5.000 Euro im Monat verdient und die andere 1.000 Euro im Monat, dann hilft mir das nicht wirklich weiter. Dann kann ich zwar versuchen zu raten, aber wahrscheinlich liege ich falsch. Ja. Okay, und der letzte Block ist eben nicht erklärbar über diese Studien. Das sind dann irgendwelche weichen Faktoren. Vielleicht ist es natürlich zum Teil auch einfach ein Fehler, den man in diesen Daten drin hat. Gut. Wenn man jetzt Länder vergleicht und einfach nur die Mittelwerte von Ländern betrachtet, dann sieht das Bild so aus. Auch wieder das Einkommen, jetzt also das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung in Kaufkraftparität, also das heißt auch die Kaufkraft der Währung schon da ausgerechnet oder korrigiert dafür. Auch diese 10er-Skala bzw. 11er, von 0 bis 10. Und dann zeigt sich so ein Bild. Also auch tendenziell sieht man, je höher das sozusagen der wirtschaftliche Lebensstandard in einem Land, umso höher die Lebenszufriedenheit im Durchschnitt. Allerdings findet man im linken Bereich, also bei den Schwellen- und Entwicklungsländern, auch ziemlich viele Länder, die ganz oben mitspielen, auch in diesem Bereich um 7 oder sogar 8. Ja, also das heißt, man muss nicht ein sehr wirtschaftsstarkes Land sein, um eine zufriedene Bevölkerung zu haben. Aber es hilft sozusagen, es sichert einen so ein bisschen dagegen ab, zu den Ländern zu gehören, die da ziemlich weit unten liegen. Ja, Deutschland ist hier hervorgehoben, das ist Deutschland, das sind ältere Daten, aber allzu viel hat sich da nicht getan, das zeige ich gleich noch kurz. Genau, das ist also der Zusammenhang. Das heißt, ein Land mit einer schlechten wirtschaftlichen Situation muss nicht unglücklich sein, sondern die Menschen dort können je nach verschiedenen Faktoren durchaus auch zufrieden sein. Hier unten, das sind vor allem dann Länder, in denen es auch politische Umbrüche gab oder sogar Kriegssituationen. So. Und dann die letzte Betrachtung erstmal, was diese Daten angeht, die noch interessant ist, zeigt, wie sich das im Laufe der Zeit in Deutschland verändert hat, im Durchschnitt. Ja, und da sieht man dann, wenn man jetzt die Einkommensentwicklung bzw. das Wirtschaftswachstum, also die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, vergleicht mit der Entwicklung der Lebenszufriedenheit über einen ziemlich langen Zeitraum, nämlich gut 60 Jahre, dann zeigt sich, dass die grüne Kurve, die steht für das Einkommen, hier ist die Wiedervereinigung, ne? Und das Durchschnittseinkommen ist also sehr stark gestiegen, das ist schon inflationsbereinigt, also ist etwa um das Fünffache gestiegen in diesen 60 Jahren. Die Lebenszufriedenheit schwankt, ja, war aber schon in den 50er Jahren mal auf bei der 3 und da ist sie jetzt auch, jetzt ist sie tatsächlich in den letzten Jahren gestiegen, das kann verschiedene Gründe haben, aber vermutlich doch sehr stark auch den Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland seit 2005. Ne, hier macht sich auch mal positiv bemerkbar, weil Arbeitslosigkeit immer sich negativ auswirkt auf die Lebenszufriedenheit in solchen aggregierten Daten. Ja. Aber das zeigt, diese Daten legen erstmal nahe, dass tatsächlich diejenigen, die 1950er oder 60er Jahren gelebt haben in Deutschland, dass die nicht nur heute behaupten, sie waren damals nicht unglücklich, sondern dass das tatsächlich so stimmt. Ja, und wir haben viele Vorteile, aber es zeigt sich in den Daten nicht wirklich. Ja, abgesehen vielleicht von diesen letzten paar Jahren, wo die Entwicklung tatsächlich immer positiv war. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer sehr eindrücklicher Studien und Indizien dafür, dass tatsächlich die Lebenszufriedenheit und auch sozusagen die Lebensqualität kaum vom Durchschnittseinkommen eines Landes abhängt. Natürlich muss man irgendwie, wenn ein Land extrem arm ist, zeigt sich das ganz klar schon in den Daten, aber wenn wir jetzt von Deutschland 1950 reden oder so, Ende der 50er, dann zeigt sich das zum Beispiel auch in einer Studie, in der gefragt wurde, welches Einkommen braucht denn eine Familie, eine vierköpfige Familie, um über die Runden zu kommen. Und dann zeigt diese durchgezogene schwarze Linie das tatsächliche Einkommen über diesen Zeitraum, von auch Anfang der 50er bis Ende der 80er Jahre, also ein Anstieg um gut 60% des durchschnittlichen Einkommens. Und die Antwort auf die Frage, die durchschnittliche Antwort auf die Frage, wie viel braucht denn eine vierköpfige Familie, um gut über die Runden zu kommen, das ist durch diese Linie dargestellt. Das heißt, das sind Daten aus den USA, aber das wird in jedem Land, bin ich überzeugt, genauso aussehen. Das heißt, je mehr die Menschen sich leisten können, umso mehr sagen sie auch, brauche ich, damit es mir nicht schlecht geht, um die Frage auch über die Runden zu kommen, nicht um alle ihre Wünsche zu erfüllen. Das heißt, dahinter steht ganz klar, je besser es uns geht, umso höher sind unsere Ansprüche. Und dazu noch eine letzte Grafik aus einer anderen Studie, die gefragt hat, die haben den Befragten eine Liste vorgelegt mit 24 Dingen. Sowas wie Eigenheim, Auto, Fernseher, Auslandsreise, Zügen, Ferienhaus und so weiter. Und die Leute gefragt, wie viele dieser Dinge auf der Liste besitzen sie momentan? Und wie viele dieser Dinge, denken Sie nun, sind für ein gutes Leben erforderlich? Okay? So, da hat man auch wieder zwei Zahlen. Und man hat dann die gleichen Geburtsjahrgänge in zwei Umfragen verglichen. Man konnte nicht die gleichen Personen befragen, aber man hat halt einmal 1978 diese Befragung gemacht und nochmal 1994 und dann geguckt, was haben denn die Leute, die zwischen 1949 und 1960 geboren sind, 1978 geantwortet und es hat die gleiche Generation 1994 darauf geantwortet. Und dann zeigte sich, 1978 hatten die Leute im Durchschnitt 1,7 Dinge von dieser Liste der 24 großen Konsumgüter oder Besitzgüter und haben dazu noch 4,4 angegeben, dass sie erforderlich sind für ein gutes Leben. Und nur 16 Jahre später besaßen die Leute 3,1, also schon annähernd doppelt so viel Dinge wie im Vergleich zu 16 Jahren früher, haben aber angegeben, dass insgesamt 8,7 Dinge dieser Liste erforderlich sind für ein gutes Leben. Ja, das heißt, also ein Auto wurde, ich weiß nicht, ob das hier schon bei den meisten möglicherweise schon drauf war, ne, aber das ist ganz klar ein Erfordernis, vielleicht der Zweitwagen, ne, ist heute für viele ein Erfordernis, weil es vor 30 Jahren nicht war. Ein Swimmingpool in einigen Ländern und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, die Ansprüche steigen ganz klar mit. Und das, was wir glauben, die materiellen Dinge, die für ein gutes Leben erforderlich sind, das wird tatsächlich dann immer mehr, wie das zeigt. Ja, und das ist dann eben der Relativeinkommeneffekt, der sogenannte. Und den findet man auch schon bei Adam Smith, dem Begründer der modernen Volkswirtschaftslehre und aber vor allem einem Moralphilosophen, der schon in dem volkswirtschaftlichen Hauptwerk 1776 Folgendes geschrieben hat: Die Sitten haben Lederschuhe zu einer Lebensnotwendigkeit des Lebens in England gemacht. Selbst die ärmsten beider Geschlechter würden sich schämen, ohne sie in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Unter notwendigen Gütern verstehe ich daher die Dinge, die den ärmsten Leuten nicht nur durch die Natur, sondern auch durch die geltenden Anstandsregeln zur Notwendigkeit geworden sind. Ja. So, das, das heißt, es ist keine neue Erkenntnis. Wir brauchen, man konnte schon ohne diese Daten auf den Schluss kommen, dass die materiellen Voraussetzungen für ein gutes Leben sehr stark relativ sind. Und vor allem, das finde ich eigentlich ganz treffend, das bestätigt auch die Forschung, gerade die Soziologen würden dem ohne weiteres zustimmen, dass es Sitten oder die Sozialnormen sind, die ganz stark bestimmen, was ist denn erforderlich heute, um in der Gesellschaft einfach dazuzugehören, um sich nicht schämen zu müssen, gesehen zu werden und was eben für die meisten Menschen als Notwendigkeit gilt. Ein moderner Ökonom, Amartya Sen, der hat das das auch in anderen Worten, finde ich, sehr anschaulich dargestellt und sagt, wir müssen unterscheiden zwischen im Prinzip vier verschiedenen Ebenen. Und zwar zum einen Geld. Das kennen wir alle, da reden wir immer ständig drüber, damit messen wir ganz vieles. Wir wissen aber alle, dass die Frage, wie viel Geld brauche ich, um gut zu leben, davon abhängt, was die Dinge kosten. Das heißt, auch im Laufe der Zeit ändert sich das mit der Inflation. Das heißt, viel entscheidender als wie viel Einkommen jemand hat, ist, wie viel kann er sich davon kaufen. Deswegen berücksichtigen wir bei Zeitvergleichen, also über verschiedene Zeiträume, immer die Inflation. Und das ist das, was auch Ökonomen letztlich interessieren. Dabei Ökonomen in der Regel stehen, bei der Messung von Wirtschaftswachstum korrigiert man für Inflation, aber denkt dann, jetzt haben wir das Wesentliche erfasst, nämlich die Anzahl, die Menge der Güter. Aber Sen sagt, naja, Güter sind auch nur ein Mittel, um bestimmte Dinge tun zu können. Und geht dann noch weiter und sagt, ja, aber bestimmte Dinge oder bestimmte Tätigkeiten sind oft auch wiederum nur ein Mittel, um anderes zu erreichen. Und letztlich, wenn man immer weiter fragt, wozu macht man denn dies oder jenes, warum mache ich Überstunden und so weiter, ne, dann kommt man letztlich zu einer relativ begrenzten Liste von substanziellen Zielen. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, also Geld ist immer irgendwie Euro, ja. Güter, sagt er, ist sowas wie ein Fahrrad. Aber wozu will ich ein Fahrrad haben? Ja nicht um des Fahrrads willen, sondern um mich fortbewegen zu können oder vielleicht auch um in diesem Fall jetzt mit Freunden eine Fahrradtour machen zu können. Ja, wenn ich keins besitze, dann bin ich außen vor. Warum würde ich denn an der Fahrradtour teilnehmen? Vielleicht macht mir Fahrradfahren ja gar nicht so wahnsinnig viel Spaß. Aber was mir Spaß macht, ist, mit Freunden Zeit zu verbringen. Also soziale Inklusion zum Beispiel als Ziel. Dann würde er sagen, genau, soziale Inklusion ist ein Selbstzweck. Das ist eines der substanziellen Ziele. Und da braucht man nicht weiter zu rechtfertigen, wozu willst du soziale Interaktion haben, warum möchtest du sozial dazugehören? Nein, das ist einfach ein Inhalt, ein ganz wesentlicher Inhalt eines guten Lebens. Ja, das dient nicht noch zu irgendwas. Also meine Freunde sind nicht Mittel dafür, dass ich glücklich werde, sondern meine Freunde sind Selbstzweck. Ja, meine Freundschaften und die Personen, die damit verbunden sind. Genau. Und das Bruttoinlandsprodukt, vermittelt wird das Verhältnis zwischen wie viel Geld ich für bestimmte Güter brauche durch Preise und die Frage, wie viel Güter brauche ich, um bestimmte Tätigkeiten vollziehen zu können, hängt ganz stark von sozialen Normen ab und von Konsumstandards. Wir sehen das jetzt gerade. Heutzutage brauchen viele, um an der Fahrradtour mitzumachen, nicht mehr ein Fahrrad für 500 Euro, sondern für 2000 Euro, weil die ganzen Freunde auch ein E-Bike fahren und man bergauf einfach gar nicht mehr hinterherkommt. Ja? Ich habe nichts gegen E-Bikes, ich finde das eine super Sache. Ich will nur sagen, dass egal wie man das findet, man kommt irgendwann gar nicht mehr drumherum. Das heißt, man ist eigentlich, wenn man nur dazugehören will, wenn man einfach seine Freunde begleiten können möchte zur Fahrradtour, dann muss man irgendwann, oder viele, müssen sich jetzt schon deswegen ein E-Bike anschaffen. Das heißt, die Konsumstandards meines Umfeldes bestimmen, was ist denn notwendig, um die gleichen Ziele, die ich bisher auch schon erreicht habe, nach wie vor erreichen zu können. Und auch hier, das brauche ich nicht weiter darauf eingehen, aber auch da spielen letztlich dann Konsumstandards und sozialen Normen eine ganz entscheidende Rolle. Das kann man betrachten eben als so eine Mittel-Zweck-Relation, ne? Oder ein Kontinuum, wo hier unten Geld ist ganz klar ein reines Mittel, das kann man ja nicht essen oder so. Und ein Fahrrad ist dann schon eher etwas Sinnvolles an sich, aber je weiter wir nach oben kommen, umso reiner ist dann sozusagen der Zweck dieser Kategorien. Und was wir messen, ist auf dieser Ebene, das Bruttoinlandsprodukt, ja, worüber wir uns meistens den Kopf zerbrechen und worüber wir uns am meisten Sorgen machen, wenn es mal nicht wächst. Das ist auch rein auf dieser Ebene. Okay, das andere ist auch schwer zu erfassen, schwer zu schätzen und zu messen. Was noch ganz wichtig ist bei diesem Relativ-Einkommen-Effekt, ist, dass es nicht um Neid geht. Ja, Neid spielt vielleicht eine Rolle, aber eine sehr untergeordnete. Sondern es geht um soziale Normen, also um sowas wie soziale Inklusion. Oder auch wenn man sich das überlegt, ja, warum ist man denn froh, eine Gehaltserhöhung zu kriegen? Man kann zum Beispiel auch einfach großzügiger sein. Ja, das ist nicht nur Materialismus und Egoismus und Entfremdung oder solche Dinge, weil ich jetzt ganz viel Geld brauche, um mir noch die neueste Spielkonsole zu kaufen, sondern man möchte, dass es den eigenen Kindern gut geht oder man möchte großzügig sein können, man möchte ein guter Gastgeber sein können und so weiter. Ja, das heißt, ich glaube, Neid ist wirklich ein sehr untergeordnetes Motiv bei der Frage. Oder wenn jemand sich ungerecht bezahlt fühlt, dann ist es, glaube ich, nicht Neid, sondern Gerechtigkeitsüberlegung und die Sorge, sozial abgehängt zu werden. Und was mir auch wichtig ist, gegen diese Rede zu argumentieren, wo gesagt wird, ja, in Deutschland gibt es ja keine absolute Armut, es gibt ja nur relative Armut, also wir sollen nicht so jammern. Nein, ich glaube, diese Trennung ist falsch, in vielen Fällen jedenfalls. Denn relative Armut in Deutschland bedeutet eben auch, dass bestimmte Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden können. Denn soziale Inklusion ist ganz klar ein Grundbedürfnis. Jedem ist es wirklich wichtig, sich nicht schämen zu müssen dafür, wie er angezogen ist, nicht von anderen verlacht zu werden und so weiter. Das ist ein Grundbedürfnis. Deswegen ist, glaube ich, das eine, bedenklich zu sagen, das ist nur relative Armut. Auch relative Armut ist für die Betroffenen in dem Sinne absolute Armut, wenn man unter absoluter Armut versteht, dass Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Es geht nicht um Luxusbedürfnisse. Ja, wenn man in der Lage sein will, seine Kinder mit auf die Klassenfahrt zu schicken, aus eigener Kraft und so weiter. Gut, und letztlich bedeutet das auch, dass die Konsumausgaben der anderen auch meine Freiheit beschränken. Um ein Beispiel zu nennen, wenn jemand, stellen wir uns mal vor, jemand würde versuchen, mit dem Einkommen von 1960 über die Runden zu kommen. Ja, das haben wir gesehen, seitdem hatten wir eine Verfünffachung, etwa Vervierfachung der Lebensstandards, also sowas wie 800 Euro, ne, in der Größenordnung oder noch weniger, Kaufkraft, inflationsbereinigt. Die Person würde sagen, ja, mir würde es eigentlich reichen, wenn ich mit der Bahn fahre, so wie damals so ein D-Zug, ne, mit den Fenstern, die man so runterzieht, Klimaanlage gab es nicht, würde mir eigentlich reichen. Nur das Problem ist, es gibt gar keine dritte Klasse. Warum nicht? Weil wir in so einer wohlhabenden Gesellschaft leben, dass die Bahn sagt, das lohnt sich nicht. Die paar Leute, die das nachfragen würden, dafür haben wir nicht, halten wir nicht die alten Wagen in Schuss oder bieten eine Holzklasse an. Ja, das heißt, selbst wenn man sagt, ich bin bescheiden, ich möchte bescheiden leben, haben wir in ganz vielen Stellen überhaupt nicht die Möglichkeit. Weil alles schon so komfortabel ist und dementsprechend teuer ist, überlaufen die Klimaanlagen und ne, auch wenn Sie im Supermarkt was kaufen, bezahlen Sie letztlich die Klimaanlagen mit und alles Mögliche, was da auch dran hängt. Das heißt, man hat gar nicht die Möglichkeit in einer reichen Gesellschaft so zu leben wie vor 50 Jahren. Ja, weil man muss einfach sich wahnsinnig dann einschränken. Ja, und das ist natürlich oft bekannt oder wird oft als Hamsterrad-Effekt bezeichnet. Ja, man denkt, man geht eine Stufe nach oben, aber im gleichen Moment fällt man auch wieder die gleiche Stufe nach unten und es wird wahnsinnig schwer, da aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Und ich will nur noch ein Feld anführen, in dem dieser Trugschluss, dass Wirtschaftswachstum uns davon befreien könnte, sehr deutlich wird, nämlich bei der Diskussion von öffentlichen Finanzen. Und zwar wird da ja, was zum Beispiel Gesundheitssysteme und Rentensysteme und soziale Sicherungssysteme angeht, oft gesagt, ja, wenn die Wirtschaft wächst, dann können wir die Renten bezahlen, dann können wir die steigenden Gesundheitskosten bezahlen und dann können wir auch die steigenden Sozialausgaben bezahlen und so weiter. Und das hört sich erstmal natürlich sehr plausibel an, aber wenn man sich diesen Relativeinkommen-Effekt, wenn man den ernst nimmt und das weiterdenkt, dann stellt man fest, wenn der Konsum steigt, und auch das Lohnniveau steigt, ja dann steigt auch der Rentenbedarf. Ja, wenn Sie mal darauf achten, die Frage, ob das Rentenniveau angemessen ist oder nicht, wird ja nicht daran festgemacht, ob die Leute sich eine bestimmte Wohnung und ein Fahrrad und Lebensmittel leisten können, sondern ob sie 48 oder 55% des aktuellen oder des letzten Nettogehalts bekommen. Ja, das ist immer relativ, das ist auch schon in der Definition, so wie das in Deutschland politisch auch in der OECD definiert ist und so weiter, was die OECD und andere Institutionen, Regierungen empfehlen und auch andere Wissenschaftler sagen, das sollten Regierungen und auch ihre Versicherungsberater, wenn sie die fragen, ja, was ist ein gutes Rentenniveau, und sagt, ja, sie sollten, wenn sie in Ruhestand gehen, so 70-80% ihres Nettoeinkommens dann weiterhin beziehen können. Ne? Das ist immer relativ, was auch richtig ist, glaube ich, denn unsere Ansprüche sind nun mal relativ davon, wie viel die anderen sich um uns herum kaufen, ja? Und wie die soziale Infrastruktur sozusagen ist. Ganz ähnlich für die Gesundheitskosten. Wenn die Löhne immer weiter steigen, dann müssen auch die Krankenschwestern und Krankenpfleger und Ärztinnen und Ärzte immer mehr verdienen, weil sie sonst nicht mehr Ärztin werden wollen, sondern Ingenieurin und so weiter. Ja, das heißt, da muss man dann einfach die Löhne anheben. Im Gesundheitssektor ist das eben und auch in bei anderen Staatsausgaben, zum Beispiel für Lehrer und Professoren und so weiter, die werden nun mal im Laufe der Zeit nicht viel produktiver. Ja? Also die Lehrer sind heute, wenn ihr uns nahe treten, ich bin ja gleich auch dazu, aber sind nicht viel produktiver als vor 100 Jahren. Ja? Vielleicht durch künstliche Intelligenz lässt sich da was machen, aber sehe ich noch nicht so richtig. Aber die Gehälter müssen mitsteigen mit allen anderen, sonst will keiner mehr Lehrer werden. Ja? Das heißt, Wirtschaftswachstum hilft uns, die Kosten zu decken, die wir sonst gar nicht hätten. An diesen Stellen zumindest. Ne? Was das angeht, ist es doch nicht wirklich ein Nullsummenspiel, aber weitgehend. Also zumindest darf man nicht glauben, dass 1% Wirtschaftswachstum auf 1% Verbesserung im Hinblick der Kostendeckung der öffentlichen Finanzen ist. Ja? Und das finde ich eigentlich ziemlich offensichtlich und gar nicht zu bestreiten, spielt aber in der öffentlichen Diskussion eigentlich gar keine Rolle. Ja, fast alle erliegen der Illusion, ja, Wirtschaftswachstum wird uns helfen, die Renten zu bezahlen. Ja, und uns steigen auch die Rentenansprüche damit. Aber auch sogar die juristischen Rentenansprüche der Einzahler. Ne? Okay. Noch ganz kurz zu den substanziellen Zielen, um das zu konkretisieren. Ja, das sind also die Ziele, die intrinsischen Wert haben, nicht austauschbar sind. Und dazu gehört sowas wie soziale Inklusion und Freundschaften, natürlich auch so Dinge wie Meinungsfreiheit, politische Teilhabe, Arbeitszufriedenheit, Freizeit und so weiter. Ja, und gerade zur Freizeit noch ganz kurz, was auch oft zu kurz kommt, wenn man jetzt Länder vergleicht, guckt man fast immer erstmal und oft auch ausschließlich auf das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftskraft und sagt dann, ja, den Amerikanern geht es dann doch ein bisschen besser als den Deutschen oder den Deutschen besser als den, weiß nicht, Marokkanern oder so. Gerade bei der Freizeit gibt es aber auch wirklich sehr große Unterschiede. Ja, das zeigt die Anzahl der Arbeitsstunden pro Jahr pro vollbeschäftigte Person, Daten nach der Internationalen Arbeitsorganisation. Und dann zeigt sich, das sind alles sozusagen reiche, wohlhabende Länder, dass zwischen Norwegen und den USA ein Riesenunterschied ist von gut 30%, auch zwischen Deutschland und den USA sind über 20% Unterschied in der Jahresarbeitszeit. Ja, die Amerikaner arbeiten wirklich 20% mehr im Durchschnitt bei vollbeschäftigten Personen, weil sie viel weniger Urlaub haben und mehr Stunden arbeiten. Ja, und auch das ist einfach so, wo man sagt, ja, natürlich ist Freizeit, Zeitautonomie ein erstrebenswertes Ziel, das wird aber kaum, fast niemand kennt die Zahlen so richtig und die mussten wir kämpfen für einen weiteren Feiertag, ja, und ich wäre absolut dafür, noch einen weiteren einzuführen, gerne auch einen katholischen, auch in Niedersachsen. Aber dass das in so einer wohlhabenden Gesellschaft so ein Problem ist, die Arbeitszeit ein bisschen zu reduzieren, halte ich auch für falsch. Ich glaube, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, vielleicht in Diskussion. Ich glaube, Arbeitszeitpolitik wäre eine Stellschraube, an der es so einigermaßen realistisch wäre, dass man da was erreichen könnte, ohne große Nachteile befürchten zu müssen. Gut, ich will noch kurz auf Gerechtigkeit eingehen, als zweite Dimension, um das nur noch ein ganz bisschen zu konkretisieren oder zu spezifizieren, was ich damit meine. Und zwar steht oder muss man, glaube ich, bei allem berechtigten sozusagen Interesse, sozusagen das Wohlergehen, die Wohlfahrt in einer Gesellschaft zu verfolgen oder Gemeinwohl, wenn man den Begriff verwenden will, dass das immer unter Legitimitätsvorbehalt stehen muss. Das heißt, letztlich hört sich jetzt vielleicht ein bisschen radikal an, ist aber dann wahrscheinlich nicht so gemeint, wie es verstanden wird. Letztlich muss es immer gerecht zugehen. Man kann nicht sagen, ja, lass uns doch jetzt eine Ungerechtigkeit tolerieren, damit wir irgendeinen großen Fortschritt erreichen für die meisten von uns. Ja? Wenn man Menschen dabei Unrecht tut, dann ist das erstmal ethisch nicht in Ordnung. Ja? Sonst wäre es ja gerecht, zumindest im Sinne von rechtfertigbar. Also ist das hier nicht gemeint, nicht gerecht. Es meint jetzt nicht Einkommensverteilung, sondern es meint, dass Ungleichheiten gerechtfertigt sind oder werden können. Ja? Aber das ist auch dann ganz verkürzt natürlich, man müsste natürlich viel mehr dazu sagen, aber Gerechtigkeit in diesem Sinne bedeutet natürlich nicht Einkommensverteilung, darauf wird es oft in der wirtschaftspolitischen Diskussion ja verkürzt, sondern dass Ungleichheiten gerechtfertigt werden können. Ungleichheiten sind natürlich prinzipiell zulässig, aber die müssen verhältnismäßig sein und dann letztlich in der Gesamtschau der Umstände dann gerechtfertigt werden können, sonst ist es eben eine Ungerechtigkeit. Ja, sonst ist eine Ungleichheit auch eine Ungerechtigkeit. Das heißt, es reicht nicht, darauf zu verweisen, dass es den meisten jetzt besser geht als früher, sondern, wie gesagt, es muss immer noch geprüft werden und wer zeigen kann, dass er ungerecht behandelt wurde, hat das Recht darauf, dass diese Ungerechtigkeit abgestellt wird. Ja? Und das heißt, es gibt nun mal moralische Rechte, einschließlich erworbene Ansprüche, das heißt auch, wenn man einfach sagt, wir müssen Steuern umverteilen von oben nach unten, dann muss man natürlich schon vorsichtig sein und sagen, Moment, aber wer sich etwas verdient, auch wer geerbt hat, hat erstmal rein juristisch gesehen Recht darauf und auch moralisch, kann man bei vielen Dingen überstreiten, aber moralisch natürlich auch erstmal ein Recht darauf. Da kann man auch nicht einmal sagen, wir nehmen das jetzt weg. Ja, also das ist schon sozusagen immer ein berechtigter Einwand erstmal, wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, also ein zu prüfender Einwand, wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, das verletzt jetzt meine moralischen Rechte. Ja. Minderheitenschutz natürlich auch, wenn man sagt, ja, so eine kleine Minderheit ist davon betroffen, ne? Die paar Rollstuhlfahrer, ne? für die das Leben jetzt härter wird, weil wir irgendwo was kürzen. Nein, wenn die gut begründen können, dass sie einfach ein Recht darauf haben, dass ihnen da entgegengekommen wird, dann muss man dem auch entgegenkommen. Ja, Rechte künftiger Generationen sowieso, ja, die muss man mitdenken. Das tun wir inzwischen, denke ich, schon oft viel mehr als früher, aber gerät auch immer wieder in Vergessenheit oder von manchen wird es einfach, manche wollen es nicht anerkennen. Und natürlich die Rechte von Menschen in anderen Ländern. Und ich glaube, das ist tatsächlich zu oft außerhalb der Überlegungen. Ja? Und da kommen wir genau zu der Frage jetzt, was heißt denn das für, jetzt ein bisschen positiv gesprochen oder jetzt nicht nur zu sagen, was läuft schief, sondern was sind denn Perspektiven einer guten Zukunft? Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Anknüpfungspunkt, die Ideen der Väter der sozialen Marktwirtschaft sind, insbesondere Alexander Rüstus, Begriff der Vitalpolitik, womit er meint, die Gesellschaft muss über letztlich die politischen Entscheidungswege das Recht haben, sich das Recht nehmen, die Wirtschaft einzuschränken und die Wirtschaft so einzuhegen, dass sie der Gesellschaft dient. Ja? Also der Markt, die Wirtschaft hat dienende Funktion und es liegt an uns als Gesellschaft zu bestimmen, wozu der Markt denn da sein soll. Ja, der Markt ist kein Selbstzweck und kein System, was ein Eigenrecht hat, darauf gut zu funktionieren oder irgendwelche Kennzahlen zu maximieren. Ja, sondern das müssen wir, bevor wir sozusagen die Dinge dem Markt übergeben, müssen wir entscheiden, was uns wichtig ist als Gesellschaft. Ja, müssen auch natürlich Gerechtigkeitsfragen versuchen, da zu klären. Ja, das heißt, die Bestimmung, die Entscheidung, wie Märkte denn zu funktionieren haben, welchen Regeln sie zu unterwerfen sind, haben nach Maßgabe gesellschaftliche Prioritäten zu erfolgen und nach Gerechtigkeitsprinzipien. Ja, also das heißt im Hinblick auf ihre substanziellen Ziele. Im Hinblick letztlich auf die Frage, immer banal gesagt, macht uns das denn wirklich glücklicher? Und ist das gerecht? Ja, und nicht, ist das gut für die Wirtschaft? Das ist eine Redewendung, die man sehr oft hört, ganz oft bei meinen Studenten. Ja, das ist dann aber besser für die Wirtschaft. Wo ich mich frage, wer hat euch das denn beigebracht? Ja, zu denken, dass es die Wirtschaft gibt, die ein Interesse hat. Ne? Die Wirtschaft hat kein Interesse, sondern die Wirtschaft ist ein System, aber letztlich, wenn man meistens was gemeint ist, gut für die Wirtschaft, heißt eigentlich gut für die Aktionäre von den Unternehmen, die da mehr Gewinne machen. Aber das ist natürlich eine verrückte Verkürzung. Ja? Aber dann kommt man sehr schnell zu der Frage, wenn man sagt, okay, ja, lass uns doch Vitalpolitik betreiben, lass uns doch erstmal fragen, was ist uns wichtig als Gesellschaft und dann die Wirtschaft so formen. Dann stößt man aber immer wieder auf den Einwand, erstmal auf sehr gut begründbaren Einwand, aber wir haben doch Sachzwänge. Die Wirtschaft hat doch so eine Eigendynamik und wenn man sich der versucht entgegenzustemmen, dann geht das nicht gut. Dann steigt die Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Und das wieder läuft dann ja auch unseren substanziellen Zielen, ne? Dass es uns gut gehen soll. Okay. So, und da komme ich jetzt zurück auf meine Eingangsfrage, wie ist das mit der Digitalisierung? Und man kann natürlich aus unterschiedlichen Gründen der Ansicht sein, dass Digitalisierung oder dass es wichtig ist, dass wir an der Digitalisierung dranbleiben und dass das auch zu befürworten ist. Ich hatte diese zwei Fragen gestellt. Ich komme nochmal auf die Folie zurück. Ja, weil, oder der Unterschied zwischen diesen beiden Fragen für mich ist, bei der ersten kann man die erste bejahen und die zweite verneinen, zum Beispiel, wenn man der Ansicht ist, ja, lass doch jetzt mal vielleicht die anderen dran. Ja, wir haben jetzt schon so lange und wir haben immer noch, auch wenn wir bei der Digitalisierung nicht mehr vorne bei sind, vielleicht in vielen anderen Bereichen immer noch genug Möglichkeiten, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Lass doch jetzt mal vielleicht Rumänien dran oder Indien. Ja, warum nicht Indien? Ja, die haben ja gar nicht so schlechte Chancen, sind ja in der bei der Digitalisierung ganz gut dabei. Ja. Aber was bedeutet das, wenn wir wettbewerbsfähig, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil der Begriff, da können wir auch noch viel zu sagen, ist ja problematisch, glaube ich. Ja. Aber wenn man sagt, ja, Deutschland muss da wettbewerbsfähig sein, wir müssen vorne dran sein bei der Digitalisierung, sagt man implizit ja, ich möchte, dass Indien nicht so gut wird bei der Digitalisierung. Ja. Dass die vergleichsweise schlecht bleiben, weit hinter uns. Ja. Und die Amerikaner möglichst auch und die Chinesen auch. Und die Rumänen und alle anderen auch. Also wir möchten, das hört man oft von Politikern, Deutschland muss wieder Vorreiter werden und Spitzenreiter bei dieser Technologie oder jener. Ja. Und das zeigt also, möglicherweise stimmt das ja, dass es diese Sachzwänge gibt und dass sozusagen jeder muss zusehen, dass er schneller rennt als die anderen, weil der Löwe frisst nur den allerletzten, ne? Muss nur schneller sein als die anderen. Vielleicht stimmt das ja und es geht uns wirklich schlecht, wenn wir nicht vorne dran sind. Aber wenn das so ist, dann spricht das ja massiv, ist ein massiver Einwand gegen dieses Wirtschaftssystem, was uns gegeneinander sozusagen in diesen Wettbewerb zwingt, der Gewinner und Verlierer immer nur kennt. Ja? Und nicht zu einer Situation führt oder zu einem Szenario, wo wir sagen können, wir können alle, sozusagen jedes Land kann aus eigener Kraft nach vorne kommen und ohne dass die anderen versuchen, es wieder nach hinten zu schubsen. Ja, und ich glaube, dass unsere Gestaltungsfreiheit insbesondere dadurch begrenzt wird, dass wir Eigenständigkeit aufgeben, also die Möglichkeit, als Gesellschaften diese Vitalpolitik zu bestimmen. Zum Beispiel über den EU-Binnenmarkt, der sehr unternehmerfreundlich ist und gerade für Arbeitnehmer glaube ich, also ich habe das auch noch nicht immer geglaubt, aber ich glaube, dass die einige Kritiker da durchaus einen Punkt haben, dass das den Wettbewerb gerade für die verschärft, die es ohnehin schon schwer haben. Ja, also gerade Arbeitnehmer mit gering Qualifizierte und das ist auch nicht leicht zu lösen, denn man muss schon überlegen, was wäre die Alternative, gerade auch zur Freizügigkeit und so weiter, aber de facto, und sozusagen das lässt sich sehr, sehr gut auch begründen, dass immer weitere Globalisierung, und EU-Binnenmarkt ist ja nichts anderes, sozusagen vollendete Globalisierung, was Güterverkehr, Warenverkehr, Kapitalverkehr in der EU angeht, dass das Länder vor große Schwierigkeiten stellt, noch wichtige Fragen selbst zu entscheiden und Regeln zu setzen. Zum anderen bin ich überzeugt davon, dass es Denkzwänge gibt, die uns da im Wege stehen. Nur als ein Beispiel, ne? Der Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1961 ist ein Bundesgesetz, was die Bundesregierung verpflichtet, ausgeglichenes und dauerhaftes Wachstum anzustreben. Ja? Und wenn man sich dann fragt, ja, wieso schreibt man denn sowas in ein Gesetz rein? Denn Wachstum ist ja kein substanzielles Ziel, sozusagen, das ist ja nichts. Also ich würde verstehen, wenn man reinschreibt, einen guten Lebensstandard, aber schon reinschreiben, eine ständige Erhöhung des Lebensstandards, würde ich auch finden, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, das ist ein völlig maßloses Ziel. Ja, und gerade wenn man auch noch bedenkt, das geht natürlich schon noch auf Kosten der Ressourcen und so weiter, der Umwelt. Und da steht aber noch nicht mal Lebensstandard, da steht Wirtschaftswachstum. Ja, also als Selbstzweck und als Pflicht für die Bundesregierung in allen europäischen Verträgen, Lissabon, Amsterdam und so weiter, steht das an ganz oberster Stelle immer Wachstum als Pflicht und als Ziel der EU und als Pflicht für die Regierung, das zu verfolgen. Aber wenn man die Leute fragen würde, die sowas aufschreiben, die das unterschreiben, würden die sagen, ja, das ist natürlich kein Selbstzweck, aber Wachstum ist nun mal eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir Vollbeschäftigung bekommen und so weiter. Ja? Kann man sich darüber unterhalten? Ich glaube das nicht, aber selbst wenn es so wäre, warum schreibt man dann müsste man ja konsequenterweise einschreiben Vollbeschäftigung und nicht Wachstum. Ja? Also ich glaube, und das ist auch in den Lehrbüchern, in den Medien, bei den Journalisten und so eigentlich immer gesetzt, ja, Wachstum ist immer was Gutes und ich glaube, da ist sozusagen rein sozusagen von der Überzeugung her wahnsinnig schwierig, dagegen anzugehen. Selbst die Linke, keine mir bekannte Partei, wendet sich explizit gegen Wirtschaftswachstum. Was vielleicht auch nicht eine gute Idee war, aber sie haben auch keine Vorschläge, die wirklich gegen Wachstum gehen würden. Gut, ganz kurz zusammenfassen, weil ich doch meine Zeit jetzt ein bisschen überzogen habe. Wichtig, dass bei der Beurteilung wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Entwicklung sind diese zwei Dimensionen, nämlich Sinn und Gerechtigkeit. Dann nochmal die Zufriedenheit ist im Allgemeinen, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland recht hoch. Und von Wirtschaftswachstum aber kaum beeinflusst im Laufe der Zeit. Gerechtigkeit wird nur sporadisch und selektiv betrachtet, zumindest sozusagen im Hinblick auf konkret als Wirtschaftspolitik. Und was Wirtschaftswachstum und Einkommen angeht, zeigt sich sehr klar, dass relatives Einkommen entscheidend ist und nicht das absolute. Das heißt, wir leben im Prinzip in so einem Hamsterrad und wir sollten uns keine Illusionen machen, dass Wirtschaftswachstum uns da spürbar nach vorne bringt. Und echte Freiheit, ich habe jetzt nicht viel über Freiheit gesagt, aber das steht natürlich bei den substanziellen Zielen immer im Hintergrund, erfordert meiner Ansicht nach ein Befreien von zumindest übermäßigem Wettbewerbsdruck. Also Wettbewerb, ganz pauschal kann man nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Natürlich kann man Wettbewerb sehr sinnvoll einsetzen, aber zu weit getrieben, glaube ich, übt der Druck und auch Zwang aus auf diejenigen, die im Wettbewerb stehen. Und das sind dann am Ende wir alle, die irgendwie uns um einen Job bemühen müssen und so weiter und auch dann uns weiterqualifizieren müssen. Und um echte Freiheit und gutes Leben für uns zu erreichen, ist es, glaube ich, wichtig, dieser Ökonomisierung und dem Wettbewerbsgedanken und dann auch der Machtverschiebung gerade dort in der Wirtschaft, in einigen Industrien, zu den Unternehmen, dem wirklich entgegenzuwirken und uns da die Freiheit zurückzuerkämpfen. Gut, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich noch über Ihre Fragen freuen. Danke.